im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felten Software. Heute geht es um elektronische Marktplätze, genauer gesagt den Marktplatz Vukato und die Optionen, die der Fachhandel hat, an dieser E-Commerce-Plattform teilzunehmen. Zu diesem Thema habe ich einen Gast, der dazu aus erster Hand Informationen liefern kann. Heiko Onn ist Geschäftsführer der Vukato Marketplace GmbH, die ihren Sitz in Stuttgart hat. Hallo Herr Onn, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, wollen Sie vielleicht kurz etwas zu Ihrem Werdegang sagen und wie Sie zu Vukato gekommen sind?
Ja, ich bin jetzt seit knapp über zweieinhalb Jahren in der Verantwortung zusammen mit meinem Geschäftsführerkollegen Christian Behrendt bei Vukato in Stuttgart. Habe das junge Team damals übernommen. Es ist ja noch gar nicht so alt. Vukato ist ja erst vor knapp über fünf Jahren gegründet worden. Die Hälfte der Zeit durfte ich mit begleiten. Vukato ist ja ein Spin-off der Würth-Gruppe, kann man sagen. Ich bin seit nunmehr 21 Jahren in der Gruppe tätig, in verschiedenen Funktionen, in Deutschland, aber auch im Ausland. Und habe mich gefreut, nach meiner Zeit in China, 2016 bis Ende 2018 dort, dann Vukato übernehmen zu dürfen. Und ja, seitdem bin ich dabei. Ich bin 40 Jahre alt geworden, vor kurzem erst. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, und man hört es am Dialekt ein Stück weit. Komme aus dem Norden der Republik.
Ja, das hatte ich mir vom Namen her auch schon gedacht, dass das Norddeutsch klingt. Jedenfalls nicht gerade Schwäbisch. Ja. Gut, ich meine, ich weiß schon, dass es bei Würth mehr als das gibt, aber klar, bekannt ist natürlich Würth vor allen Dingen für seinen schlagkräftigen Direktvertrieb. Vielleicht sagen Sie kurz was, wie die Idee entstanden ist, einen eigenen Marktplatz zu machen und welche Ziele damit vielleicht verbunden waren und vielleicht auch heute noch sind.
Die Grundidee war es, die Sortimente einiger Gesellschaften der Würth-Gruppe, wie zum Beispiel die Adolf Würth KG, vielleicht muss ich noch erwähnen, dass die Würth-Gruppe ja weit über 400 Gesellschaften weltweit hat. Wir sind eine davon. Es ist nicht nur rein die Würth-Linien-Gesellschaften, sondern es gibt Unternehmen wie Hahn und Kolb, Feger Schmidt und viele weitere. Und es war die Grundidee, die Sortimente dieser Gesellschaft, der Würth-Gruppe, wie genannt, Feger Schmidt, Uni Elektro, Hahn und Kolb, Adolf Würth, zu einer digitalen Plattform zu konsolidieren und die Beschaffungsprozesse der Kunden zu optimieren. Also zur vollständigen Abdeckung des Kundenbedarfs wurde das Produktangebot durch weitere externe Lieferanten ergänzt. Das haben wir natürlich auch gemacht. Aber es fing erst alles mit den Gesellschaften an. Ich glaube, es waren zu der Zeit, 2016, waren es, glaube ich, elf Gesellschaften aus der Gruppe. Die größten deutschen Gesellschaften der deutschen Würth-Gruppe. Und so war es der Ansatz, dem Kunden die Prozessoptimierung zu bieten über den Single-Online-Shop hinaus mit einer Plattform. Natürlich auch auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren. Dass B2B-Plattformen nicht nur digitale Plattformen nicht nur Einzug haben im B2C, sondern auch vermehrt im B2B-Bereich. Das sehen wir an dieser Compound Annual Growth Rate, die alle zwei Jahre veröffentlicht wird. Von der IFH Köln ist es, glaube ich, und die dort ja sehr agil ist, da ist unheimlich Geschwindigkeit. Das war wichtig, sich auf die Kundenbedürfnisse zu orientieren, vermehrt und dem Kunden nicht nur eine Gesellschaft anzubieten, sondern alle. Da kam dann Vukato ins Spiel. Aber wir haben auch gemerkt über die Jahre, dass der Kunde sagt, aber mir reichen nicht nur die Gesellschaften der Würth-Gruppe, sondern ich möchte auch mein Office-Supply-Lieferant haben. Ich habe auch meinen eigenen Lieferanten, den ich mitbringen möchte. Den möchte ich in dieser Prozessoptimierung eingebunden haben. Und somit kamen dann über die Jahre immer mehr Lieferanten dazu.
Das heißt, das waren auch so ein bisschen die Lessons learned, dass man dann noch breiter sich aufgestellt hat im Laufe der Zeit.
Ja, genau. Ein Riesenvorteil war natürlich für die Kunden und bis heute noch, dass wir über die Gesellschaften der Würth-Gruppe auch eine konsolidierte Rechnung anbieten können. Der Kunde kann bei der Adolf Würth KG einkaufen, gleichzeitig bei der Uni Elektro, Feger Schmidt, seine Elektroartikel, bekommt aber eine Rechnung über Vukato konsolidiert.
Also was man so als Single Creditor bezeichnet.
Ja, genau, genau. Und das war ja ein Riesenvorteil für die Kunden, Riesenprozessoptimierung. Natürlich nicht nur im Einkauf, sondern auch buchhalterisch.
Können Sie vielleicht noch ein paar Zahlen nennen, um so eine gewisse Größenordnung abschätzen zu können des aktuellen Geschäfts? Also ich weiß nicht, Umsatzzahlen werden Sie vielleicht nicht nennen, aber vielleicht Lieferanten oder Artikelzahlen, was man so als Dimension verstehen kann.
Über 100 Verträge haben wir abgeschlossen mit Lieferanten. Ich glaube, viele befinden sich auch noch im Onboarding. Das ist natürlich nun kein Knopfdruckprozess, sondern wir legen viel Wert auf Produktdatenqualität und betreuen den Lieferanten sehr intensiv in dieser Onboarding-Prozedur. Deswegen dauert das manchmal vier bis sechs Wochen. Also insgesamt sind es jetzt über 100 Lieferanten. Ich glaube, wir müssten 80, 85 live haben mittlerweile verfügbar mit zwischen 16 und 17 Millionen Artikel, die verfügbar sind.
Okay.
1000 Marken haben wir in 19 verschiedenen Kategorien.
Ja, da sind Sie schon sehr breit aufgestellt. Sie hatten natürlich auch einen guten Start, weil Sie natürlich von vornherein auch ein recht breites Sortiment ja sicherlich bieten konnten. Mhm. Aber wie definieren Sie denn Ihre Zielgruppen? Sie haben ja gerade so ein bisschen gesagt, Prozesskostenoptimierung und so weiter beim Einkauf. Ich meine, klar, man denkt natürlich bei Würth allgemein natürlich primär erstmal an Handwerk, aber was sind denn die Zielgruppen, die so bei Ihnen auf der Plattform sich bewegen?
Grundsätzlich möchte ich sagen, dass Vukato eigentlich für alle Kunden nutzbar ist. Ja, aber wenn wir unsere Außendienstmannschaft, die wir haben, wenn wir dort die Zielkunden festlegen würden, dann wäre es größerer Mittelstand, mittelständische Industrie. Das wäre eher da, wo auch eine persönliche Betreuung der Kunden notwendig ist. Ja. Mhm. Und unsere Kunden sind überwiegend dann solche Unternehmen, die optimalerweise über 100 Mitarbeiter haben und auf gewachsene Strukturen da auch zurückgreifen können. Ja. Der Zielkunde bestellt heute bei mehreren Lieferanten relativ kleine Warenkörbe und sucht damit dann, also mit Vukato, einen Weg, wie er diese Beschaffungsprozesse vereinheitlichen kann. Ja. Aber grundsätzlich, wie eingangs erwähnt, ob ein kleiner Fünf-Mann-Betrieb oder international agierende Mittelständler, wir haben beide Kundengruppen bei uns auf der Plattform. Und wir kennen da die Herausforderungen bei beiden, auch die Bedürfnisse, und können dem Kunden dann eine zugeschnittene Lösung auch anbieten.
Aber es sind schon dann eher auch Kunden, die schon etwas strategischer denken und nicht unbedingt von hier nach jetzt sozusagen von einem Schraubenschlüssel zum nächsten, sondern schon versuchen, ihre Prozesse etwas besser aufzustellen.
Ne? Ja, doch, man wundert sich manchmal, dass auch, wir haben jetzt eine Zimmerei, habe ich gehört, hat mir mein Vertriebskollege erzählt, mit 15 Mitarbeitern, die sind total digital.
Ja. Okay.
Also bis ganze Online-Prozesse, Entnahmesysteme, Scanning-Systems haben die und haben dann gesagt, wir wollen Vukato haben, wir wollen dann unseren Einkauf da auch nochmal hingehen, optimieren. Die Lieferanten, die wir benötigen, die habt ihr verfügbar. Also man wundert sich manchmal schon, aber es gibt natürlich auch noch die Unternehmen, die da jetzt vielleicht mit einem Scanner-System unterwegs sind, was denen erstmal ausreicht in der Optimierung. Ich habe aber das Gefühl, dass mehr und mehr auch kleinere Handwerksunternehmen den Kontakt zu Plattformen suchen, weil die Einkäufer, beziehungsweise in dem Fall sind es ja meist dann die Inhaber oder Vorarbeiter, dass die ja auch...
Oder die Frau des Inhabers.
Oder die Frau des Inhabers, sehr häufig, da stehen, da haben Sie recht, dass die haben ja... Die kennen es ja aus dem B2C-Bereich. Da sagen die sich auch, warum mache ich mir das denn hier jetzt noch so kompliziert? Und warum bestelle ich denn noch, auch wenn ich nur 10 Lieferanten habe, die mich täglich bedienen, warum bestelle ich denn bei 10 Shops online oder gar noch per Fax? Und dort haben wir immer mehr Anmeldungen auch von kleineren Handwerksunternehmen, die Vukato sofort nutzen können. Ja, die Lieferanten sind drauf, die Rahmen. Preise werden dann abgefragt bei den Lieferanten und überspielt. Also ich gehe da auch einwandfrei. Ja.
Und ist sicherlich auch ein Generationenthema. Ich meine, die Jüngeren, die jetzt nachwachsen, man redet ja nicht umsonst von den Digital Natives. Wenn da jetzt jemand seinen Meister macht und den Betrieb der Eltern vielleicht übernimmt, dann hat er sicher auch einen anderen Blick auf die Welt als die Generation davor. Das ist ja auch anzunehmen. Ne?
Ja,
richtig. Ja. Gut, Sie haben vielleicht schon ein bisschen teilweise beantwortet. Wie differenzieren Sie sich denn von den bestehenden Marktplätzen internationaler, nationaler Player in Deutschland? Sie sagten ja schon, es gibt ein paar mehr. Wo sehen Sie denn so Ihre USPs mit Blick auf Ihre gedachte Zielgruppe?
Als Kern sicherlich Service und Beratung mit der sehr individuellen Plattform, die wir haben, sehr angelehnt am B2C, also für ein einfaches Userverhalten oder das Userverhalten dann einfach abzudecken. Aber Service und Beratung, ja, wir wollen auch oft unabhängig von der Größe des Kunden in die Tiefe gehen. Das fängt ja an bei der Kontaktaufnahme, vor Ort Besuch mit Analyse, Bestandsaufnahme.
Ah, okay, dann, das machen Sie dann als Onboarding tatsächlich physisch vor Ort, dass die Leute an die Hand nehmen, sage ich mal, wenn es nötig ist.
Genau. Weil das musst du halt auch anbieten. Ja? Also es ist mein Anspruch und auch der Anspruch der jungen Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart, dass wir nicht nur eine, in Anführungszeichen, kühle Plattform sind, wo man sich registriert und anfangen kann zu kaufen, sondern wir wollen ja auch der Transformationsbegleiter sein. Das ist uns okay. Wichtig. Und ich glaube, dass das auch echt ein Match ist, diese Digitalisierung mit der engen Betreuung der Kunden. Also eine Bestandsaufnahme vor Ort. Wir haben User-Schulungen, nicht nur zu Beginn, sondern auch darüber hinaus, in den Folgemonaten viele Schulungen bei unseren Kunden, wo wir dann auch, also Plattformerweiterung dann nachher schulen. Klar, das gehört dazu. Wir bleiben ja nicht stehen. Mhm. Wir mit unserem Service-Indienst, unseren Projektmanagern, unseren Außendienstmitarbeitern unterstützen wir bei der Einstellung des Genehmigungsworkflows und. Also wir sehen uns nicht als anonyme Beschaffungsplattform, sondern als einen starken Partner, sowohl für Lieferanten als auch selbstverständlich für die Kunden. Und wenn wir über die Plattform gehen, dann haben wir lieferantenübergreifende Kataloge an einer Oberfläche nebeneinander abgebildet. Wir haben kurze Klickwege, schneller Produktzugang. Wir legen unheimlich viel Wert auf Produktdatenqualität. Deswegen gibt es gibt ja auch Plattformen, die haben 700, 800, 1000 und viele mehr Lieferanten. Und wir haben gesagt, okay, wir werden auch die Lieferanten oder zusätzliche Lieferanten dazu nehmen, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit wie in den ersten 2-3 Jahren, weil wir wollen die Produktdatenqualität auf ein anderes Niveau heben. Und wir wollen auf jeden Fall die Plattform sein, auf der man findet und nicht sucht.
Das ist vielleicht mein Stichwort. Dann lassen wir uns noch mal kurz die Perspektive wechseln, nämlich jetzt von der Nachfrage auf die Anbieterseite, weil das wollen wir ja hier auch betrachten für unsere Zielgruppe. Jetzt frage ich mal ganz konkret. Wenn ich jetzt im PVH unterwegs bin als Händler und ich denke, ich könnte da was beisteuern auf Vucato, was muss ich denn machen, wenn ich da partizipieren möchte? Was ist denn der formale Weg dahin, wenn ich daran interessiert bin?
Sie meinen jetzt die Kontaktaufnahme zu Vucato?
Ja, beziehungsweise was muss ich vielleicht mitbringen, vielleicht auch mal ganz formal. Ich meine, vielleicht muss ich einfach nur irgendwo auf einer Webseite ein Formular ausfüllen und sagen, ich habe Interesse, ich weiß es nicht. Also was ist denn der Weg sozusagen, den ich gehen müsste, wenn ich meinte, dort teilnehmen zu wollen?
Ja, potenzielle Lieferanten können sich gerne bei uns über das Kontaktformular, so wie Sie erwähnt haben, auf der Homepage oder alternativ per E-Mail unter lieferanten@vucato.de kontaktieren. Und dann geht unser Kategorie-Manager, die sind aufgeteilt in verschiedene Kategoriebereiche, die Kolleginnen und Kollegen, die führen dann das Erstgespräch. Ja. Mhm. Und da werden alle wichtigen Fragestellungen rund um die mögliche Zusammenarbeit mit potenziellen Lieferanten auch besprochen.
Ja. Gut, Sie haben ja jetzt, denke ich mal, auch keine riesige Zahl von Lieferanten. Sie sagten das ja selber. Was sind denn Kriterien, die einen potenziellen Teilnehmer interessant machen? Also wahrscheinlich ja dann auch eher die Breite des Sortiments auszubauen. Ne? Ich meine, oder wie sehen Sie das? Ich meine, ich habe ja so ein bisschen mal geguckt auf der Plattform, wenn ich jetzt um dein Produkt da suche, ich sage jetzt mal um Bohrhammer oder sowas, dann sind da jetzt ja nicht unbedingt 20 Anbieter, sondern vielleicht 3, 4, 5. Und das heißt, Sie wollen ja jetzt nicht unbedingt einen Preiskampf von 100 Teilnehmern haben, die alle das Gleiche anbieten, sondern es soll ja wahrscheinlich schon eher darum gehen, die Prozesskosten zu senken für den Besteller, oder? Wie sehe ich das?
Also für die Lieferanten gibt es erstmal technische Grundvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
Okay, ja, klar.
Und die besprechen wir ja im Erstgespräch. Mhm. Und wenn einer bereits einen Online-Shop hat und eine E-Commerce-Affinität, ist das sicherlich erleichternd, ja, für beide Seiten, auch in Bezug auf die Produktdaten. Die Art des Sortiments, ja, spielt eine wesentliche Rolle für die potenzielle Zusammenarbeit, da gebe ich Ihnen recht. Der Fokus im Sourcing liegt auf Lieferanten, die unser, wie sagt man, bestehendes Produktsortiment erweitern bzw. ergänzen können, ja, um weiter die Kundenbedarfe vollumfänglich abzudecken. Und bezüglich der Sortimentsgröße gibt es keine vordefinierten Kriterien.
Also ich kann Spezialist sein, der in einem ganz bestimmten Gebiet sehr gut ist und kann da auch mit einer nicht riesigen Artikelzahl Mehrwert bieten dann wiederum. Ne?
Ja. Genau. Okay. Also wir haben Lieferanten mit weit über 1 Million Artikel, wir haben auch Lieferanten mit 100 Artikeln. Das ist je nach Spezialisierung, so wie Sie gerade
sagen. Solange die technischen Voraussetzungen stimmen und die Produktdaten okay sind, ist das erstmal keine Ausschlusskriterium. Okay, gut. Genau, das ist eine spannende Frage. Das können Sie vielleicht noch kurz erklären. Sie hatten ja von direkten und indirekten Lieferanten gesprochen. Darauf fiel auch meine Frage ab. Meine nächste, nämlich, bin ich als Händler mit meiner Marke, meinem Namen auf Ucato sichtbar? Aber das hängt wahrscheinlich genau an dem Geschäftsmodell, ne, was Sie gerade gesagt hatten.
Richtig, ja. Ja. Möchten Sie als Lieferant die 1:1 Kundenbeziehung halten und nicht sichtbar sein für andere Kunden, dann ist es tatsächlich so, dass man Sie dann in den, bei uns nennen wir das Marktplatzbereich, in den geschlossenen Bereich, so nennen wir es, geschlossenen Marktplatzbereich listen und dort ist man dann nicht sichtbar für andere Kunden. Das ist auch strategische Entscheidung für den Lieferanten, nicht wahr?
Ja. Gut, das wäre dann eher so eine Art E-Procurement-Lösung und gar nicht mal sozusagen in dem Sinne klassischer offener Marktplatz, nicht, wenn Sie das so machen.
Genau. Und das bieten wir halt an. Wir bieten den Lieferanten an, du kannst in den offenen Bereich, du kannst auch in den geschlossenen Bereich. Und da verhalten wir uns sehr neutral. Aber der Lieferant entscheidet dann für sich ganz alleine, wie er es möchte. Was wir jetzt erleben in dieser Zeit, vielleicht hat es auch mit der Pandemie zu tun. Was wir erleben, ist, dass einige aus dem geschlossenen Bereich, wo sie nicht sichtbar sind, in den sichtbaren Bereich wechseln wollen. Das erleben wir jetzt häufiger, dass sie da Gespräche mit uns aufnehmen.
Ne? Ja, vielleicht liegt das wirklich daran. Das ist ja nicht so überraschend eigentlich. Es würde jedenfalls in die Zeit passen und die Lockdown-Situation. Jetzt vielleicht noch kurz zum Geschäftsmodell. Wenn ich bei Ihnen als Händler unterwegs bin, zahle ich dann sowas wie umsatzabhängige prozentuale Gebühren oder wie ist das Modell technisch aufgebaut jetzt, ohne dass man jetzt da jetzt die Zahlen nennen muss, nur so vom Verständnis her?
Also die Leistungsabrechnung indirekter Lieferanten erfolgt über eine Marge, die Leistungsabrechnung direkter Lieferanten erfolgt über eine Provision. So ist unser Modell.
Ah, okay. Zahle ich irgendwelche Gebühren auch fürs Onboarding oder wenn ich ausgewählt bin, gibt es da irgendwelche Packages oder so? Wahrscheinlich auch.
Ja, wir haben eine kleine Onboarding-Gebühr, aber die sich, glaube ich, für jeden Lieferant echt im Rahmen hält.
Ja. Okay.
Wir rufen da keine großen Beträge auf.
Gut, ich meine, man will ja auch den Netzwerkeffekt haben, nicht? Ich meine, je mehr Lieferanten und Kunden, das ist ja auch so eine Wechselbeziehung, ja, die sich da aufbaut. Netzwerkeffekte etc.
Ja, genau, da haben Sie recht. Das ist, wir schauen uns jeden Lieferanten natürlich sehr individual an und führen intensive Gespräche, kennen seine Bedürfnisse. Was wir auch machen, ist, dass wir die Lieferanten, vor Corona war es auf jeden Fall so, immer regelmäßig ins Büro eingeladen haben. Wir haben Lieferantenschulungen gemacht und da waren die auch echt bereit zu. Das finde ich toll. Also wir haben ganz, ganz wunderbare Lieferanten bei uns gelistet. Wir sind auch echt im engen Austausch. Selbst ich habe viele Lieferantenkontakte. Und da spürt man, dass man sich dann auch natürlich über die Jahre, dass da einfach auch ein Vertrauen aufgebaut wird, ne?
Ich habe noch eine ganz andere Facette. Ich habe aber längst vor längerer Zeit schon mal gelesen, dass Ucato auch international ausgerollt werden sollte. Ist da eigentlich was passiert oder gibt es da aktuell Pläne?
Ja, es gibt auf jeden Fall Projektteams bei uns, die das sehr genau beleuchtet haben. Zum aktuellen Zeitpunkt ist Ucato nur in Deutschland tätig. Die Internationalisierung ist geplant. Allerdings werden wir uns erstmal die Kunden konzentrieren, die uns im Ausland fordern oder an den Anrainerstaaten fordern. So ist der Plan aktuell.
Okay. Gut, ich meine, Österreich und die Schweiz würde sich ja auf jeden Fall relativ naheliegend anbieten, nicht? Ohne dass man jetzt große interkulturelle Probleme bekommt, denke ich mal.
Ja, das würde sich anbieten. Doch, doch. Es gibt einige Unternehmen, einige Kunden auf Vocato, die sagen, wir möchten gerne mit euch den nächsten Schritt machen. Anrainerstaaten, Österreich, Schweiz, Tschechien, Ungarn, alle die. Und wir sind auf jeden Fall ready. Und wenn der Kunde sagt, so jetzt geht's los, dann geht's los. Aber auch da spüren wir ja, dass der eine oder andere jetzt gerade nicht den Schritt macht. Viele sind ja auch in der Produktion etwas gedrosselt durch die Pandemie. Also, aber wir sind auf jeden Fall, wie sagt man, Gewehr bei Fuß.
Ja, okay. Ja, Corona nochmal ein Stichwort. Man hört ja von einigen Branchen, dass sie durchaus steigende Umsätze im Online-Bereich auch jetzt verzeichnen aufgrund von Corona. Merken Sie denn jetzt so auf der Plattform so umsatzmäßig, dass sich jetzt da was getan hat in der Corona-Zeit, dass da Umsätze steigen? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Doch, doch, auf jeden Fall. Also wir haben das gespürt. Was wir gespürt haben, ist eine hohe Kundenregistrierungsquote. Aber auch, also die Anzahl der Aufträge steigt, aber nicht diese Volumenartikel, ja, im produzierenden Gewerbe, die sind etwas geringer als vor der Pandemie. Also es wird ja irgendwie schon klar, dass es natürlich mit der Kurzarbeit vieler Unternehmen zu tun hat, dass die jetzt nicht auf 100% Auslastung fahren. Das ist ja verständlich und das sehen wir schon, aber die Anzahl der Aufträge hat sich deutlich erhöht, Kundenregistrierungen haben sich deutlich erhöht. Also wir sind auch mit dem Jahresstart 2021 sehr zufrieden, obgleich wir ja für uns als Team die meiste Zeit zu Hause verbracht haben, im Homeoffice natürlich. Ja. Aber wir haben trotzdem weitergearbeitet, sehr konsequent an technischen Features. Wir haben weiter in das Team investiert. Das ist, glaube ich, ein deutliches Signal. In den Service auch investiert, dass wir weiterhin dort auf einem hohen Niveau unsere Kunden zufriedenstellen möchten.
Mhm. Noch ein Gedanken. Ich meine, Zoom hat ja schon den Eindruck, dass Corona ja ein Digitalisierungstreiber ist, vielleicht auch teilweise ein Aufdecker von Digitalisierungslücken, wenn wir an manche öffentliche Dinge denken oder an die Schulen. Würden Sie denn denken, dass die Dinge, die sich jetzt so entwickeln, dass also auch mehr online bestellt wird, dass das im B2B-Bereich auch nach der Corona-Zeit sich fortsetzen wird?
Oh, das denke ich schon, ja. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sehen ja auch, dass viele Unternehmen, auch produzierende Unternehmen, eigene Marktplätze bauen. Also es ist schon spannend, was sich da entwickelt. Ja, die Anzahl der B2B-Plattformen hat sich stetig erweitert in den vergangenen Jahren. Nicht nur im B2C, sondern auch im B2C. Die Online-Umsätze entwickeln sich ja sehr positiv. Ich bin mir sicher, dass das so bleiben soll. Warum nicht? Warum sollte man wieder in den Remote-Modus verfallen?
Ja gut, im Einzelhandel macht das ja eher sogar Sorgen, nicht, dass sie so ein bisschen die Befürchtung haben, dass die Leute sich jetzt privat daran gewöhnt haben, bei den Großen zu bestellen und nicht wieder auftauchen. Aber das hängt sicher auch ein bisschen von dem individuellen Beratungsangebot und was man auch als Mehrwert noch bieten kann, nicht? Das ist sicherlich auch ein Thema.
Ja, natürlich ist es im B2C und wenn man in die Innenstadt schaut, für viele unheimlich schwierig. Eine hohe Dramaturgie sitzt da schon drin, muss ich sagen. Also das tut mir auch sehr leid, dass da der Einzelhandel so zu leiden hat. Aber genauso auch die Gastronomie. Mhm. Freunde, Bekannte von mir, die haben Restaurant, Gastronomiebetriebe, denen geht es wirklich nicht gut. Mhm. Und da kannst du halt online auch nichts machen. Ja? Also kannst du online dein Bier nicht verkaufen. Die Situation wird sich, glaube ich, weiter so entwickeln, dass wir einen hohen Online-Anteil haben, wenn ich die Single-Shops betrachte. Ja. Mhm. Also ich glaube, dass der Einzelhandel gut daran tut, sich da intensiv mit zu beschäftigen.
Mhm. Ja, definitiv. Ich denke auch, der das schon getan hat, lebt wahrscheinlich im Augenblick auch ein bisschen glücklicher. Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Ich denke, das bleibt spannend. Da wird sich ja noch einiges entwickeln. Ich persönlich finde es ja sehr interessant, dass hier doch auch eine ganze Menge, sage ich mal, nationale Anbieter unterwegs sind und dass jetzt das nicht komplett, sage ich mal, bereits an die GAFAs gefallen ist, dieses ganze Segment. Ich meine, muss man mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Aber ich denke, das bleibt auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema mit sehr vielen Perspektiven. Ne? Ich würde sagen, damit kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Folge. Das war also nochmal Digitalisierung im Großhandel. Heute zum Thema Vocato Marketplace GmbH und elektronische Marktplätze. Ich sage ganz herzlichen Dank an meinen Gesprächspartner Heiko Onnen. Er ist Geschäftsführer der Vocato Marketplace GmbH. Die Kontaktdaten, die werden wir auch wieder in die Shownews mit einpacken, dass Sie sich da auch unter Umständen melden können, wenn da Interesse besteht. Ich denke, da waren einige interessante Informationen dabei und ich würde mich freuen, wenn Sie da für sich interessante Informationen rausziehen konnten. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung im Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www.nissen-felten.de. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch Themenvorschläge haben, nehmen Sie sehr gerne Kontakt auf. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.